Aus Kolosser Kapitel 1 lesen wir die Verse 24 bis 29. In diesen Versen bezeugt Paulus seine Freude in leidenvollem Dienst. Nun freue ich mich in meinen Leiden für euch, und ich fülle auf an eines anderen Statt, was noch fehlt von der Bedrängnis Christi in meinem Fleisch für seinen Leib, welcher die Gemeinde ist, deren Diener ich wurde nach der Haushaltung Gottes, die mir für euch gegeben ist, um das Wort Gottes ganz auszurichten, das Geheimnis, das seit Beginn der Weltzeiten und der Geschlechter verborgen gewesen ist, jetzt aber geoffenbart wurde seinen Heiligen, welche Gott kennenlassen wollte, welcher der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei, unter denen, die von den Völkern sind. Welcher Reichtum Christus in euch ist, die Hoffnung der Herrlichkeit, den wir weit und breit verkünden, wobei wir jeden Menschen mahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, damit wir jeden Menschen darstellen als Vollendeten, als ans Ziel angekommenen in Christus Jesus. Dahin ich auch arbeite, wobei ich ringe nach seinem Wirken, das in mir wirkt, in Kraft. Paulus hat einen höchst wichtigen Dienst. Von diesem Dienst spricht er hier. Er hat die Botschaft von Jesus Christus in dieser Welt auszurichten. Dieser Dienst bringt aber sehr viel Leiden mit sich. Solche Leiden sind für Paulus manchmal äußere Art. Er erlebt Anfeindung von Menschen, die mit Jesus nichts anzufangen wissen, oder sie sind ausdrücklich Gegner von ihm. Aber Paulus erzählt hier, dass er auch innere Kämpfe hat, inneres Leiden. Und in Kapitel 2 wird er von diesem Leiden weitersprechen. Das sind die Sorgen um die Gemeinde, wenn sie leidet durch Anfechtung, die sie nicht überwinden kann. Also dieser Dienst, an dem Paulus steht, bringt viele Leiden mit sich. Trotz dieser Leiden aber kennt er eine Freude, die ihn immer wieder durchträgt. Das bezeugt er hier. Von dieser Freude in leidenvollem Dienst spricht er in diesem Abschnitt. Und dieses Zeugnis kann zweierlei ausrichten. Das heißt, es kann zweierlei Wirkung haben. Der Abschnitt könnte in zwei Richtungen gezielt sein. Erstens einmal bezeugt Paulus hiermit den großen Wert des Evangeliums. Das heißt, dieses Evangelium zu verkünden, lohnt sich. Es lohnt sich dafür zu leiden, denn es geht um keinen anderen als Jesus Christus selbst. Und der ist Paulus unendlich viel wert. Auf der anderen Seite, oder nach einer anderen Richtung hin, wenn er an die Kolosser denkt, kann diese Freude ihnen zeigen, dass in den schwierigsten Lagen des Lebens man dennoch Überwinder sein kann. Das heißt, es kann für sie ein Zeugnis sein, dem sie nachahmen kann. Er zeigt also den Kolossern, dass auch sie eine Freude kennen dürfen, die alles Schwere im Leben überwinden kann. Noch etwas, bevor wir in den Text hineinsteigen. Die Verse 24 bis 29 in Kapitel 1 bilden eine Brücke zwischen zwei Abschnitten. Dem Abschnitt, den wir bis jetzt besprochen hatten, das sind die Verse 3 bis 23, wo Paulus vom Beten spricht. Er setzt sich ein für die kolossischen Christen, er trägt schon Sorge für sie und betet für sie. Er dankt, zeigt also schon da seine Freude. Aber hauptsächlich geht es da um Fürbitte. Also, dieser Abschnitt kommt von dort her. Er fließt aus diesem Abschnitt und mündet dann in Kapitel 2 ein, wo von konkreter Sorge die Rede ist. Also zunächst einmal fängt er etwas langsam an und sagt, ich bete für euch. Aber in Kapitel 2 wird er sagen, er trägt tiefe Sorge um das Wohl der Christen in Kolosse und in Laodikea. Und dazwischen steht dieser Text. Mir ist aufgefallen, ich glaube zum ersten Mal so richtig heute, dass dieser Text eigentlich von den Versen 22 und 23 herkommt. Natürlich merkt man sofort am Ende von Vers 23, dass da eine gewisse Brücke ist. Aber wenn Paulus in Vers 24 von Freude spricht, dann ist das deswegen, weil er gerade ein Diener geworden ist. Er ist ein Diener geworden und wegen dieses Dienstes hat er zu leiden, aber jetzt freut er sich trotz dessen. In den Leiden, die mit diesem Dienst entstehen, freut er sich und das kann er bezeugen. Und dann, und wenn man sorgfältig liest, auf jeden Fall nach dem griechischen Text, stellt man fest, dass die Verse 24, 1 Vers 24 bis Kapitel 2 Vers 3 ein Satz sind. Wenn Sie einen langen Satz lesen wollen, dann haben Sie hier einen. Es gibt einige Sätze, die sind sehr, sehr lang in der Bibel. In Epheser haben wir auch einige solche. Und Petrus kann auch ganz schön lange Sätze gebrauchen. Nur die Übersetzer, die finden das schwierig. Sie meinen, mit unserer Bildung würden wir nicht ganz mitkommen und so helfen sie dann, uns das zu verstehen. Aber die Sklaven jener Zeit, die konnten das offenbar verstehen. Also dieser Text ist eine gewisse Brücke zwischen diesen zwei Texten, wo Paulus seine Sorge und sein Anliegen zum Ausdruck bringt, dass er für andere da ist. Und er sagt, das bringt ihm nicht solche Mühe, sodass er es ihm leid täte, sich für sie einzusetzen. Nein, im Gegenteil, er hat Freude an Jesus und an Freude an allen, denen er Jesu wegen dienen kann. Paulus bezeugt also hier in den Versen 24 bis 29 seine Freude in leidenvollem Dienst. Der Abschnitt kann in drei Teile aufgeteilt werden, scheint mir. Wie immer wieder im Kolosserbrief ist der Anfang eines Abschnittes sehr konzentriert. Und da liegen schon einige Züge der Wahrheit, die er darstellen will. Und dann dehnt es sich mit der Zeit aus. In Vers 24 sind alle drei dieser Teile bereits vertreten. Ganz am Anfang von Vers 24 haben wir sein Zeugnis in Kurzform. Nun freue ich mich in meinen Leiden für euch. Und der Rest erklärt dieses. Nun freue ich mich in meinen Leiden für euch. Wenn wir jetzt uns Zeit nehmen wollten, über diesen Text zu sprechen, dann würde ich als erste Frage besprechen wollen, wann freut sich Paulus? Nachdem er nach Vers 23 ein Diener des Evangeliums, der Christusbotschaft geworden ist. Zweitens, wo freut sich der Apostel? In meinen Leiden, nicht wegen der Leiden, sondern die Leiden sind ein Raum, in dem er Freude hat. Das heißt, mit unserer Sprache, trotz der Leiden. Dass diese Leiden vom Dienst herrühren, das wird er dann gleich andeuten. Aber zunächst sagt er einfach, ich freue mich im Raum meiner Leiden. Das heißt, sie bringen mich nicht, die kriegen mich nicht unter. Ich darf froh sein, trotz der Traurigkeit. Es ist also möglich, gleichzeitig froh und traurig zu sein. Aber die Freude darf obwiegen. Und dann erzählt er auch ganz kurz in zwei Wörtern für euch, weswegen er froh ist. Und auch das wird er etwas ausführlicher besprechen. Das ist also ganz kurz sein Zeugnis. Die zweite Frage, die in Vers 24 besprochen wird, ist, wie er in seiner Freude leidet. Er freut sich in Leiden. Wie ist das, wenn er leidet? Wenn er Freude hat, aber dennoch leiden muss. Das und ist etwas schwierig hier, aber es scheint überzugehen in ein Gespräch über die Art und Weise, wie er leidet. Und er darf dennoch froh sein. Nun freue ich mich in meinen Leiden für euch und ich fülle auf. Das heißt, wie sieht das aus, wenn ich mich freue in Leiden? Wie sieht ein Mann aus, der leidet, aber dennoch froh sein kann? Wie geht er mit seinen Leiden um? Das sagt er hier ganz kurz. Ich fülle auf an eines anderen statt, was noch fehlt von der Bedrängnis Christi in meinem Fleisch für seinen Leib. Dieser Satz oder dieser Satzteil ist einer der schwierigsten Passagen der Heiligen Schrift. Also wenn Sie nicht verstanden haben, beziehungsweise wenn Ihre Übersetzung etwas anderes sagt und Sie von Ihrer Übersetzung her nie klar wurden hierüber, dann ist es verständlich. Es ist nicht leicht zu wissen, was Paulus hier sagen will. Was die Wörter selbst, was er da sagt, ist nicht so schwierig. Aber woran denkt er? Was will er mit diesen Wörtern sagen? Sehr oft ist in der Christenheit von diesem Text aus gesagt worden, dass ein Christ für einen anderen leiden kann, sodass der andere dann nicht so sehr leiden muss. Man kann also gleichsam Punkte sammeln, ja? Und für andere, und dann müssen die nicht so viel leiden. Paulus sagt nicht, dass er leidet und dann andere nicht leiden müssen. Das ist nicht, was er hier sagt. Das geht auch nicht. Jeder hat im Leben seine Führung. Und Paulus bringt das in Verbindung mit den Gnadengaben. Er sagt, wenn wir nicht leiden müssen, dann ist es ein Geschenk. Das haben wir nicht verdient, ja? Nicht leiden zu müssen, Gesundheit zu haben, keine Unfälle, dass uns alles gut geht, das ist ein Geschenk von oben, eine Gnadengabe, für die wir dankbar sein sollten. Und fernerhin, weil Gnadengaben zum Dienst da sind, sollten wir solche Zeiten des Wohlergehens benutzen, um dem Herrn zu dienen. Dazu schenkt Gott Gnadengaben, Gesundheit, Wohlergehen, Wohlempfinden. Deshalb betet er auch oder lehrt Timotheus, dass er andere lehren sollen, dass man beten solle für friedliche Zeiten, damit man für Gott leben kann. Denn es ist schwierig, für Gott zu leben, wenn alles durcheinander ist. Ja? Wir brauchen Gesundheit, wir brauchen friedliche Zeiten, damit wir des Herrn Wille hier auf Erden tun können, damit das Reich Gottes sich ausdehnen darf. Also Paulus lehrt nicht, dass einer für den anderen anstelle des anderen leiden kann. Er lehrt auch nicht, dass nun, das ist vielleicht gewissermaßen dasselbe, für die Gemeinde da einiges auf sich nimmt, sondern er lehrt, dass sein Leiden mit der Gemeinde zu tun hat. Das heißt, die Gemeinde Jesu ist Anlass dafür, dass er leidet. Für euch heißt, ihr seid der Anlass dafür. Das soll sie aber nicht bedrängen. Er will sie auch nicht damit belasten. Ja? Er könnte sie dadurch traurig machen. Deshalb sagt er, ich freue mich in meinen Leiden. Das heißt, das ist mir nicht unangenehm. Und für euch soll es auch nicht unangenehm sein. Ich bin dankbar, dass ich leiden darf. Aber ich tue das, weil ich Jesus liebe und andere Menschen, es gibt Menschen, die lieben Jesus nicht. Und weil ich Jesus verkünde und weil ich auch euch Jesus verkünde hiermit und weil ich für die Gemeinde Jesu überhaupt da bin, deshalb muss ich leiden. Deshalb ist er hier in Rom, wenn er diesen Brief schreibt. Ich leide jetzt für die Gemeinde Jesu und ihr gehört zur Gemeinde Jesu und deshalb leide ich auch für euch. Nicht stellvertretend in dem Sinne, dass sie nicht mehr leiden müssen, sondern sie sind der Anlass. Das heißt eigentlich das Evangelium, das Gemeinde hervorruft. Aber es ist ein Aspekt, der noch zu beachten ist. Die Gemeinde ist beteiligt, weil er für das Evangelium leidet, aber genau genommen leidet er für Jesus. Er sagt, sie sind Leiden Christi, Bedrängnis, Trübsal, Anfechtung Christi. Einen ähnlichen Ausdruck gebraucht er in 2. Korinther 1, wo er alle Leiden, die ein Christ haben könnte, einschließt. Nicht nur Verfolgung, nicht nur Verkennung, sondern irgendetwas, das einen Christen belasten könnte. Alle Schwierigkeiten, sei das Krankheit, sei das andere Art. Alle unsere Schwierigkeiten sind die Schwierigkeiten unseres Herrn. Sie gehören ihm. Sie kommen von ihm, er misst sie ab, bevor er sie in unser Leben hineinlegt. Er herrscht über ihnen, wenn sie in unserem Leben da sind. Er trägt uns in dieser Not. Er hilft uns. Alles gehört ihm. Der Psalmist sagt an einer Stelle, meine Zeiten sind in deiner Hand, in seinen Händen. Und an anderer Stelle sagt er, alle meine Quellen sind in dir. Alle unsere Zeit, was immer diese Zeit bringt, ist in der Hand unseres Herrn. Es gehört ihm, es kommt aus seiner Hand. Und in solchen Zeiten sind unsere Quellen im Herrn Jesus Christus. Ich glaube, wir sind zu schnell dabei, uns selbst auszuklammern aus Texten, wo Paulus von seinen Leiden spricht, weil wir normalerweise denken, das sind Leiden für Jesus, ja? Ja, sie sind Leiden für Jesus. Auch ihre Leiden sind für Jesus. Ich hoffe es. Wenn sie Zahnschmerzen haben, sind sie Leiden für Jesus. Glauben Sie mir das? Nichts kommt von ungefähr. Ja, Sie sagen, aber ich habe meine Zähne nicht gebürstet. Wissen Sie auch, Leute, die ihre Zähne bürsten, bekommen Zahnschmerzen. Mir ist zum großen Trost gewesen. Das scheint sehr banal zu sein. Ich möchte einmal praktisch sprechen. Ich tue das nicht oft. Mir ist zum großen Trost gewesen, was Jesus einmal zu seinen Jüngern sagt, als sie vergaßen, Brot mitzunehmen. Und das ist natürlich typisch von Männern, wo die Frauen fehlen. Sie haben nicht nach dem Praktischen geschaut. Sie waren Theologen, ja, angehende, und sie waren jetzt in anderen Sphären. Und dann macht es ihnen aber Mühe, jetzt haben wir nichts zu essen, was wollen wir jetzt machen, und schämen sich, Jesus dazu sagen, aber er weiß schon von vornherein, was sie da quält. Und er sagt, warum macht ihr euch da Sorgen? Also keine Vorwürfe. Also ihr Theologen, ja, ihr wollt da was schön mir dienen eines Tages, aber ihr müsst nicht nur da auf Wolke Nummer 9 da euch aufhalten, sondern hier in dieser Welt müsst ihr praktisch werden, ja. So hätte vielleicht einer von uns, der andere anleitet, für das Reich Gottes gesagt. Ich habe genug von dem gehört. Wie oft hat mein Vater mir nicht gesagt, Junge, habe deine Gedanken bei der Sache. Die waren woanders. Ja. Nun, er hat es wohl gemeint, er hat auch sehr fein gesagt. Ja. Aber er hat es gemeint, was er sagte. Ich musste das lernen, das war gut für mich. Dieses Mal schilt Jesus seinen Jüngern nicht. Er sagt, warum macht ihr euch Sorgen? Wart ihr nicht dabei, als dort 5000 Menschen waren und es war nur eine Handvoll Nahrung, Speise da und alle haben genug gehabt und es blieb noch übrig? Bald darauf gab es etwa 4000 und mehr und dasselbe geschah, wart ihr nicht dabei? Ja, sie waren dabei. Aber schließlich konnten die 5 und 4000 nichts dafür. Aber sie konnten etwas dafür, sie hatten vergessen. Aber Jesus sagt, das macht nichts. Auch wenn ihr daran schuld seid, ich sorge für euch. Ist das nicht schön? Ist das nicht ein Vater? Jesus sagt, er sei ihr Vater. Wenn er weggeht, sagt er, ich schicke euch einen anderen Vater, sodass ihr keine Waisen zu sein braucht. Jetzt haben Sie ein Vaterbild bei Jesus. So sieht Gott aus. Zu Philippus sagt er, wenn du mich siehst, siehst du den Vater. So ist ein Vater. Und das ist der Vater, den wir haben. Und wenn wir Schmerzen haben, irgendwelcher Art, auch verschuldeter, dürfen wir unsere Schuld bekennen und er sorgt für uns. Wissen Sie, dafür ist Gott da, dass er hinter uns her aufräumt. Ich kenne das von zu Hause. Ich habe 4 Kinder gehabt, die auch Spielsachen kaputt gemacht haben. Und dann kommen sie zu Papa oder zu Mama. Ja, das ist das ganz kaputt. Ja. Und dann soll man jetzt wieder etwas reparieren. Natürlich mit diesen Plastikdingen geht das nicht mehr so wie früher. Ich hatte noch Metallspielzeuge. Das konnte man noch schweißen oder irgendetwas damit machen. Oder mit Holz kann man was machen. Gott ist ein Gott, der gewählt hat, sich Retter zu nennen. Und wie oft ist mir das ein Trost gewesen. Gott ist ein Gott, der aus unserer Not, die wir uns eingerührt haben, heraushelfen will. Das ist unser Gott. Ich habe lange lernen müssen, es hat Gott lange gebraucht, mich davon zu überzeugen, dass er ein guter Gott ist. Ich glaube, tun uns etwas schwer dabei. Gott ist wirklich gut, nur gut. Und wir dürfen uns freuen, dass er uns nach uns schaut in irgendwelchen Leiden. Alle unsere Leiden sind Christi Leiden. Das soll einmal klar sein. Und in solchen Leiden, in solchen Bedrängnissen freut sich Paulus. Natürlich leidet er auch ganz konkret, weil er das Evangelium verkündet. Übrigens gebraucht er hier 2 Wörter. Das eine Wort heißt Leiden, das eine Wort heißt, sehr modern, Stress. Das ist das griechische Wort. Druck. Das bedeutet quetschen. Ja. Wenn der Atem uns abgedrückt werden will. Wenn der Druck zu stark wird, wenn der Stress zu groß ist, ja, das ist das Wort hier. Wir wissen nicht mehr, wie es weitergehen soll. Das schließt alles ein, nicht nur die Leiden der Verfolgung wegen. Also Paulus füllt auf, an wessen Stadt? An Christi Stadt. Das Wort im Griechischen heißt anstelle von. Und die Stelle ist nicht die Gemeinde, nicht noch ein Christ, sondern Jesus Christus. Wir alle sind Glieder am Leib Jesu Christi. Er ist das Haupt, wir sind die Glieder. Und wenn eines dieser Glieder leidet, leidet das Haupt. Und in unseren Leiden leidet das Haupt. Nun ist es so, dass jeder von uns seine besondere Führung hat, sein Maß an Führung. Und dieses Maß schließt so und so viel Freude ein und so viel Traurigkeit. Und das weiß Paulus. Und Paulus hat sich damit abgefunden und er sagt, ich fülle das Maß an Traurigkeit aus. Ich bin bereit, diesen Weg zu gehen, dieses Maß aufzufüllen in meinem Fleisch. Ja? Das heißt, sein Maß an Leiden für Jesus ist er bereit anzunehmen. Und in seinem Maß freut er sich. Und jeder von uns darf das sagen. Jeder von uns hat sein Maß an traurigem Los. Und wir sollten das annehmen von Gott und bereit sein, uns darin zu freuen, weil die Gnade die Schwierigkeiten aufwiegt. Die ist größer. So sagt es auch Jakobus. Er gibt Gnade, die größer ist, die stärker ist. Der dritte Teil beginnt am Ende von Vers 24. Dort ist vom Grund seiner Freude die Rede und das ist, was ihn nun beschäftigt bis zu Vers 29. Was ist der Grund seiner Freude? Den hatte er schon am Anfang angedeutet und wir hatten es schon gesagt, für euch. Aber es ist noch etwas mehr darüber zu sagen. Drei Fragen oder dreierlei können wir hier nennen. Am Ende von Vers 24 sagt Paulus, weswegen er leidet. Also das ist ein Grund seiner Leiden. Er sagt, sie sind Bedrängnisse Christi oder es ist Bedrängnis Christi in meinem Fleisch für seinen Leib, welcher die Gemeinde ist. Das heißt, die Gemeinde ist es, weswegen Paulus in Leiden gekommen ist. Aber dies ist kein unangenehmer Grund. Er liebt die Gemeinde. Und deshalb freut er sich in seinen Leiden für die Gemeinde. Grund seiner Freude in Leiden ist also die Gemeinde, die er liebt. Weiter, Vers 25. Wie es dazu kam, dass er ein leidender Diener wurde, in welchen Leiden er sich dann freut. Wie kam das? Deren Diener ich wurde nach der Haushaltung Gottes. Das hat Gott so bestimmt in meinem Leben. Das ist meine Führung. Deshalb nennt er sich auch einen Apostel nach dem Willen Gottes am Anfang eines Briefes. Nach der Haushaltung, das heißt nach dem Plan Gottes für ihn, hat Gott das so gewollt, dass er Diener am Evangelium würde und somit auch Diener der Gemeinde. Und deshalb ist er bereit zu leiden in diesem Dienst. Die mir für euch gegeben ist, diese Haushaltung, das heißt diese Verantwortung ist ihm gegeben. Als zweites in diesem Abschnitt haben wir, wie es dazu kam, dass er Diener wurde und dass er leidet, aber dennoch froh sein darf. Wie kam es dazu? Nein, Entschuldigung, wofür? Das hatten wir schon, wie es dazu kam. Jetzt drittens, wofür er ein leidender Diener wurde, wofür? Das Wort Geheimnis wird verschieden ausgelegt, beziehungsweise verschieden aufgefasst. Einige machen es zu einem gewissen Zeitvertreib, die Stellen zu zählen, beziehungsweise die Geheimnisse in der Bibel zu zählen. Nun, das ist eine schöne Beschäftigung. Es gibt solche, die sagen, das Geheimnis des Evangeliums ist das, dass jetzt Heiden mitteilhaben, zusammen mit Juden am Evangelium. Nun, das gehört auch dazu. Aber damit ist es noch nicht getan. Paulus gebraucht das Wort Geheimnis in diesem Text, Ende 25 und Anfang 26. Paulus gebraucht das Wort Geheimnis synonym mit Wort Gottes. Das heißt, das Geheimnis ist in diesem Fall die Christusbotschaft. Das Wort Gottes ist in diesem Fall die Verkündigung Gottes über Christus. Wort heißt hier Verkündigung. Natürlich haben wir es in unserer Bibel, sodass es jetzt Wort Gottes ist. Aber für Paulus ist das die Christusbotschaft. Und diese Botschaft ist Geheimnis. Warum? Geheimnis. Jetzt nicht mehr Geheimnis. Aber es war lange Jahre ein Geheimnis, sagt er. Das sagt er, das erklärt er gleich. das seit Beginn der Weltzeiten und der Geschlechter verborgen gewesen ist. Im Alten Testament liest man nicht viel davon. Vom Heil, ja, dass Christus kommen soll. Aber wie das eigentlich aussehen sollte, darauf lässt Gott uns warten, bis er die Apostel aufrichtet, die es dann verkünden soll. Verborgen gewesen ist, jetzt aber geoffenbart wurde, geoffenbart, sichtbar gemacht. Seinen Heiligen, hier haben wir wieder dieses Wort Heilige, das sind Gott zugeordnete, solche, die sein Volk sind. Engel werden auch Heilige genannt, aber hier geht es um Menschen, die sich finden lassen ließen und die sein Volk sind. Welche Gott kennen lassen wollte. Er wollte sie kennen lassen, was er im Sinn hatte. Und Jesus sagt einmal, wenn einer einem anderen etwas wissen lassen will, dann ist das ein Zeichen von Freundschaft. Er sagt, ein Sklave bekommt nicht mit, was sein Herr macht. Aber Pläne werden von Freund zu Freund mitgeteilt. Und Gott zeigt seine Liebe zu uns, dass er uns kundtut, was er vorhat. Welche Gott kennen lassen wollte, welcher der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei. Und deshalb bin ich bereit zu leiden. Und deshalb freue ich mich. Das ist, was ihn durchdringt. Diese Botschaft, für die er leidet, ist eine herrliche Botschaft, weil sie von Jesus spricht. Gott will uns wissen lassen, wie reich wir sind, wie reich die Herrlichkeit ist, die Herrlichkeit dieses Geheimnisses, die Herrlichkeit dieser Botschaft unter denen, die von den Völkern sind. Das heißt, Heiden oder Menschen, die nicht Juden sind, die dürfen auch hinzukommen. Und Gott will auch ihnen zeigen, was für ein Reichtum er für sie zur Verfügung stellt. Welcher Reichtum Christus in euch ist. Der Reichtum des Evangeliums ist Christus. Die Botschaft ist Jesus Christus selbst. Und weil Jesus für Paulus so wichtig ist, weil er ihn so herzlich und so inbrünstig liebt. Deshalb ist er immer bereit, von ihm zu sprechen, egal was es kostet. Und wenn Menschen dann zum Glauben kommen an Jesus Christus, dann dient er ihnen. Er liebt Jesus und alle, die Jesus lieben. Und was für Leiden das dann mit sich bringt, die nimmt er auf sich. Seien das innere Leiden oder äußere Leiden. Er erklärt jetzt den einen Satz am Anfang. Ich freue mich in meinen Leiden. Warum? Weil es um Jesus geht. Er ist der große Reichtum, welcher Christus ist. Und dieser Christus ist in uns. Unter uns und in uns. Das ist etwas Herrliches. Nicht weit weg. Gott hat Wohnung in uns aufgenommen. Und dieser Christus, der in uns ist, ist zugleich vor uns in der Zeit. Er ist die Hoffnung einer Herrlichkeit, die Herrlichkeit, die wir noch kennen werden. Christus ist also in der Geschichte da, deshalb Evangelium. Christus ist heute in uns, durch ihn leben wir und Christus ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Eins und alles im Evangelium ist Jesus Christus von Anfang bis Ende. In den Versen 28 und 29 erzählt er, wie er nun als leidender Apostel dient. Er ist Diener am Evangelium, Diener der Gemeinde und leidet dafür, aber wie dient er jetzt? Erstens, in der Verkündigung. Den wir verkünden, und das griechische Wort bedeutet weit und breit. Das Wort für evangelisieren mit einer Vorsilbe. Ausstreuend, überall ausstreuend verkünden wir Jesus. Wir erzählen von Jesus. Aber dabei bleibt es nicht. Wobei wir jeden Menschen mahnen. Das heißt, wir sagen es noch einmal. Es bleibt nicht bei einmaliger Verkündigung. Wir wiederholen es. Wir können nie aufhören, bis Menschen es annehmen. Wir verkünden, zweitens, wir mahnen, das heißt nach dem grundtextlichen Wort, wir erinnern, wir sagen es noch einmal. Drittens, wir lehren, wenn Menschen zum Glauben kommen, müssen sie gelehrt werden in aller Weisheit, der höchsten Weisheit. Viertens, das Ziel, damit wir jeden Menschen darstellen. Als was? Als jemand, der ans Ziel gekommen ist. Vollendet heißt ans Ziel gekommen. Was erzählt Paulus hier? Was sagt er hier? Ganz praktisch. Paulus sagt, wenn ich an einen Ort komme, dann habe ich von Anfang an, er kommt nach Athen und geht auf den Marktplatz, und woran denkt Paulus? Er denkt an einen Tag, wo er Jesus begegnen wird, und dann will er Menschen, die jetzt auf dem Marktplatz da rumstehen, die will er Jesus darstellen, vorstellen. Bevor er irgendetwas tut, hat er das schon zum Ziel. Das Endprodukt. Das heißt, dass Menschen Jesus ähnlich sein werden. Das ist das Ziel, das sie erreichen sollen. Das ist das Ziel Gottes in 1. Mose 1. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Das ist das Ziel Gottes in der Erlösung, Römer 8. Dass Menschen Gott ähnlich werden über Jesus Christus, das ist sein Ziel. Und dieses Ziel will er erreichen, daran will er arbeiten. Und jetzt geht er auf den Marktplatz in Athen und fängt an, Gespräche an mit Menschen. Und sein Ziel ist, dass sie zu Jesus finden. Und wenn sie zu Jesus gefunden haben, da war eine Damaris und da waren vielleicht noch einige andere, und dann nimmt er sich für sie Zeit und lehrt sie, damit sie vorankommen. Dreimal sagt er, jeden Menschen. Paulus nimmt sich Zeit für einzelne Menschen. Und je mehr Menschen er erreichen kann, desto besser. Damit er solche ans Ziel bringen kann und Jesus eines Tages darstellen darf. Ans Ziel gekommen in Christus Jesus. Dahin ich auch arbeite, mühevoll, mit Mühe. Oder darin ich mir Mühe gebe. Es kostet ihm etwas, es kostet Energie, schlaflose Nächte. Man muss ab und zu ohne Mahlzeiten gehen und so weiter und so weiter. Wir kennen die Mühen von Paulus. Dahin ich auch arbeite, dieses Ziel zu erreichen. Wobei was geschieht? Weshalb kann er sich freuen? Weshalb ist seine Freude größer als das, was ihn niederdrücken möchte? Wobei ich ringe nach seinem Wirken, das in mir wirkt in Kraft. Seine Gnade genügt. Nach dem Wirken, nach der Energie, die Jesus zur Verfügung stellt, nach diesem Maß von Energie kann er wirken. Ja, Sie sagen, das Maß von Energie ist doch endlos. Genau, Sie haben die Antwort gefunden. Ich brauche jetzt nur noch wissen, was der Auftrag ist. Und dann kann alles getan werden. Wir sind Könner, Dynamis, Können. Wobei ich ringe nach seinem Wirken, das in mir wirkt in Kraft. Die Kraft Jesu in uns ist genügend. Deshalb kann er sich freuen in seinem leidenvollen, vollen Dienst. Aber der Satz ist noch nicht zu Ende. Machen Sie es sich zur Aufgabe oder zur Gewohnheit, alle Ds, die groß geschrieben sind, in dem Wort denn klein zu schreiben, damit Sie die Verbindung kriegen. Ja? Das denn wird zu schnell, auch von uns heute. Ich begegne immer wieder denn mit einem großen D. Ja? Dadurch verliert man die Verbindung. Denn sobald ein Punkt kommt und ein neuer Satz, stellen wir uns darauf ein, jetzt kommt etwas Neues. Wir müssen konsekutiv denken lernen, das heißt zusammenhängend, nicht nur in Brocken. Ja. Die Schrift ist so gebaut, dass sie zusammenhängend verstanden werden will. Denn ich will. Warum will er? Warum? Weil Jesus in ihm wirkt mit Kraft. Weil er mit dem Evangelium betraut worden ist. Weil er die Haushaltung Gottes hat und so weiter. Wegen des in Kapitel 1 Gesagten, will ich, dass ihr wisst. Meine lieben Freunde, Gott ist an Wissen interessiert. Wir hatten schon diesen Tagen davon. Wir brauchen Wissen, Information, um handeln zu können. Ist nicht alles, aber wir brauchen zuerst Wissen. Aber jetzt sind wir schon in Kapitel 2 und ich habe Ihnen noch nicht die Überschrift gegeben. Lassen Sie mich das tun. In Kapitel 2 haben wir die Sorge eines rechten Seelsorgers. Eigentlich ist der ganze Kolosserbrief ein solches Sorgen, aber Kapitel 2 ist speziell dieses. Hier trägt Paulus ganz besonders Sorge um die Christusbotschaft und um die geistliche Gesundheit der Menschen im Lykos-Tal. Das war der Fluss, Lykos war der Fluss, der durch dieses Tal zog, und dort war Kolosse, dort war Laodikea, dort war Hierapolis, dort waren diese Städte. Übrigens ein erdbebenfreudiges Gebiet. Kolosse wurde zerstört, Laodikea wurde zerstört, aber die Leute bauen ja immer wieder auf. Das war auch bei Kolosse geschehen, obwohl die Blüte der Kolosse Stadtburg in der Geschichte lag zu diesem Zeitpunkt. In den Versen, das Kapitel hat drei Teile. Im ersten Teil, den Versen 1 bis 5, spricht Paulus von seinem Ringen. Das war der Abschluss von Kapitel 1. Aber jetzt macht er deutlich, dass er um sie speziell auch ringt. Und dann in den Versen 6 bis 15 ruft er auf zur Treue dem Evangelium gegenüber, Christus gegenüber. Und am Schluss, in den Versen 16 bis 23, lässt er noch eine Warnung ergehen. Eine Warnung vor falscher Abhängigkeit. Denn falsche Lehre bringt immer in falsche Abhängigkeit. Während das Evangelium in gute Abhängigkeit bringt, die uns für uns Freiheit bedeutet. Wir sind immer Sklaven. Nur bei Jesus haben wir eine Sklaverei, die letzte Freiheit bedeutet, nach der uns eigentlich sehnt. Vers 1 bis 5 erzählt Paulus von seinem Ringen. Und Vers 1 gibt er das Anliegen in diesem Ringen an. Das heißt, weshalb hat er ein solches starkes Ringen oder Kämpfen? Dies ist ein innerliches Kämpfen, ein innerliches Ringen. Ich will, dass ihr wisst, wie großes Ringen ich um euch habe. Das heißt, die Angelegenheit ist für Paulus sehr, sehr wichtig. Und er will, er sagt dieses, damit sie glauben, dass, was er hier sagen wird, sehr wichtig ist. Ich will, dass ihr wisst, wie großes Ringen ich habe, denn es ist eine wichtige Angelegenheit. Um euch und um die, die in Laodikea sind, und um alle, die mich von Angesicht im Fleisch nicht gesehen haben. Dazu gehörten auch die Christen in Hierapolis, die dann am Ende des Briefes wohl erwähnt sind. Das ist sein Anliegen, dass sie erfahren, wie groß seine Sorge um sie ist. In den Versen 2 bis 4 gibt er das Ziel seines Ringens an. Weshalb trägt er so starke Sorge um sie? Was will er eigentlich? Was ist sein Ziel mit ihnen? Damit ihre Herzen aufgerichtet werden. Jetzt haben wir wieder eines dieser schwierigen Verse. Ein wenig Geduld, ich will gleich erklären. Ihre Übersetzung wird wahrscheinlich nicht ganz so sein wie meine, aber ich will den Text zuerst einmal lesen. Damit ihre Herzen aufgerichtet werden, wenn sie hingewiesen wurden, in Liebe und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verstehens oder Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und Christi, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis verborgen sind. Ich sage dieses aber, damit nicht jemand euch überliste mit überzeugenden Worten. Er gibt hier zwei Antworten auf die Frage, was ist das Ziel in seiner Sorge um sie, in seinem Ringen. Die erste Antwort ist eine positive Antwort, die zweite in Vers 4 ist eine verneinende, eine negative. Die bejahende Antwort haben wir in den Versen 2 und 3. damit ihre Herzen aufgerichtet werden. Das ist kurz das Anliegen. Das ist sein Ziel. Das Wort für aufrichten, das ich hier mit aufgerichten übersetzt habe, bedeutet eigentlich trösten oder aufrufen. Aber in diesem Fall wahrscheinlich nicht aufrufen. Es ist das Wort, das immer wieder in unserem Neuen Testament eigentlich unglücklicherweise mit ermahnen übersetzt wird. Und es ist das Wort, das wir auch in Form eines Hauptwortes haben, wenn Jesus vom Heiligen Geist spricht. Und Luther übersetzt Tröster, andere Anwalt vielleicht oder Helfer. Hier haben wir es mit Trost zu tun. Paulus will, dass Menschen in diesem Tal, die von falscher Lehre geplagt sind, dass sie getröstet werden. Wissen Sie, falsche Lehre macht traurig. Zuerst ist eine schöne Fassade da, aber wenn Sie nur wüssten, wie diese Leute hinter den Kulissen aussehen. Ich habe in einigen solchen Gemeinden gepredigt, wo falsche Lehre herrschte. Sie waren Christen, aber sie standen in einer Lehre, die sie eigentlich zum Teil irreführt und sie wussten es nicht. Es kann, wenn Sie solche Leute kennenlernen in Ihrem Alltag, das sieht ganz anders aus. Solche Leute brauchen Trost und brauchen Erbarmen, sie brauchen Hilfe. Nicht nur Scheltworte, nicht nur Zurechtweisungen, Korrektur. Sie brauchen Kenntnis, das ist klar. Aber damit sie aufgerichtet werden, falsche Lehre schlägt nieder. Wir brauchen Aufrichtung. Wann wird man aufgerichtet? Paulus gibt uns jetzt die Antwort. Und diese Antwort will auch geben, damit sie dann aufgerichtet und getröstet werden. Wenn sie hingewiesen wurden. Dies ist ein langes Wort im Grundtext und wird verschieden übersetzt und kann auch verschieden übersetzt werden. Im Epheserbrief und auch in diesem Brief, weiter in diesem Kapitel, bedeutet es wohl zusammenschließen oder zusammenbinden, aber in diesem Fall wahrscheinlich nicht. Das Wort wird im Alten Testament in der griechischen Übersetzung gebraucht für unterweisen. Es ist noch eins der vielen Wörter, die für das Lehren gebraucht werden. Und das scheint hier am besten zu passen. Und man kann unterweisen übersetzen oder hinweisen. Und nun haben wir zwei Präpositionen, zwei Satzteile hier, die mit einer Präposition beginnen. In Liebe zu Reichtum. Das heißt, die Unterweisung soll in Liebe geschehen und zur Liebe führen. Wenn sie unterwiesen wurden in Liebe, das heißt, in dem Thema Liebe. Falsche Lehre zersplittert, treibt Keile zwischen Gottes Kindern. Das Evangelium bindet zusammen und macht uns solche, die zusammengeschlossen sind, in Liebe. Deshalb muss unterwiesen werden. Deshalb muss das Evangelium ganz deutlich gesagt werden, damit Menschen zueinander finden, Herzen zueinander. Falsche Lehre treibt auseinander. Das ist etwas furchtbar Trauriges. Und zweitens, hingewiesen oder unterwiesen wurden, oder würden in diesem Fall, zu allem Reichtum. Reichtum wovon? Der vollen Gewissheit des Verständnisses. Das sind Ausdrücke, die wir nicht kennen, nicht wahr? Wenn wir das so lesen, können wir nicht viel damit anfangen. Und ich bedauere das. Es tut mir so leid, dass wir heute in der Gemeinde Jesu nichts mehr anfangen können mit solchen Formulierungen. Ich weiß nicht genau, warum das ist. Natürlich ist unsere Sprache anders. Vielleicht, wenn wir es anders übersetzen würden, aber ich befürchte, das würde nicht viel helfen. Ich befürchte, ich einschließlich, wir sind nicht zu Hause genug zu Hause in den biblischen Formulierungen. Die sagen uns nichts mehr. Aber lassen Sie mich ganz kurz sagen, worauf es hier ankommt. Es kommt darauf an, dass wir verstehen. Denn wenn gelehrt wird, muss gelernt werden. Um zu lernen, müssen wir verstehen, was gesagt wird. Die Sache mit Jesus, die Kunde von Jesus, muss gehört werden und muss verstanden werden. Und es ist wichtig, wenn Sie Ihre Bibel lesen, dass Sie verstehen, was da geschrieben steht. Und wenn Sie das nicht, wenn Sie nicht zurechtkommen damit, fragen Sie jemanden. Und so kommt der Austausch zustande. Vielleicht weiß eines, vielleicht weiß ein Dritteres oder ein Fünfter oder ein Zehnter. Ja? Hören Sie nicht auf zu fragen, bis Sie kapieren, was bedeutet der Text. Denn das fördert Liebe. Biblische Kenntnisse fördern die Liebe, besonders wenn Christus im Mittelpunkt steht. Wenn nicht, dann natürlich haben wir nicht biblische Kenntnisse. Verstehen. Und nun sagt Paulus, dieses Verstehen hat es mit Gewissheit zu tun. Wenn ich wirklich verstehe, soll ich überzeugt sein, dass dies die Wahrheit ist. Gott schenke uns dieses. Dieses Überzeugtsein, was ich hier lese, ist letzte Wahrheit. Darauf kann ich bauen. Volle Gewissheit, sagt Paulus. Dazu soll geführt werden, wenn gelehrt wird. Haben Sie gehört, Herr Krause?
Ja.
Sie sind jetzt mein Schüler. Die Lehre in dieser Gemeinde, die Ältesten, wer immer hier Verantwortung hat, soll so lange lehren, bis verstanden wird und bis man voll überzeugt ist von dem, was Gott gesagt hat. Das ist unsere Aufgabe. Und jetzt weiter. Denken Sie nicht, Sie haben nur Herrn Krause im Visier. Die Bibel sagt im Kolosserbrief, dass jeder einzelne Christ, und wenn Sie Christ sind, sind Sie jetzt dran, dass jeder von uns früher oder später in kleinerem oder größerem Maße ein Lehrer sein soll. Jeder von uns soll irgendwie dazu beitragen, dass ein anderer in der Wahrheit weitergeführt wird. Das ist Lehren. In der Wahrheit weiterführen. Überzeugt sein von der Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes und es verstehen können. Und das ist nicht genug für Paulus. Nicht nur verstehen, nicht nur gewiss sein, sondern zu Reichtum der vollen Gewissheit des Verstehens. Und das ist auch nicht genug. Zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses. Doch das ist nicht genug. Zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Wo soll das aufhören? In Epheser 3. Bis wir die Tiefen erkannt haben, die Höhen, die Breite und die Länge. Ja, sagen Sie, da komme ich nicht zum Ende. Das stimmt. Aber Sie sollen wachsen. Sie sollen streben, jede Ecke der Heilsbotschaft kennenzulernen. Sie ist süß, sie schmeckt. Was immer von Jesus erzählt, ist schmackhaft. Zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Was ist Geheimnis? Das wissen wir jetzt, ja? Das Wort des Evangeliums, die Christusbotschaft, in ihrem vollen Maße. Gottes des Vaters und einige Texte haben hier noch Christus und ich glaube, der gehört hierhin. Das Wort Gottes ist das Wort Gottes, das Wort von Gott und das Wort von Christus, in welchem, das heißt in Christus, alle Weisheitsschätze verborgen sind und alle Kenntnisschätze. Alle. Das hat Pascal erkannt. Christus ist die Mitte. Er ist der Schlüssel der Erkenntnis. Er war Naturwissenschaftler. Aber er liebte seinen Herrn. Er hatte erkannt, dass Christus die Mitte ist, alles Kennens. Merken Sie sich in Vers 3, Sie sind in Christus verborgen. Verborgen. Was heißt das? Niemand kommt zur Wahrheit, es sei durch Jesus. Es sei man durch zu Jesus kommt und er gibt den Schlüssel. Wir Menschen haben eine unendliche Fähigkeit, irre zu gehen. Wir sind Schafsköpfe. Nicht umsonst werden wir mit Schafen verglichen. Wir sind im Grunde wirklich irregehend freudige Menschen. Die klügsten Leute, die klügsten Köpfe, von den Politikern bis zu den Akademikern, überall lassen sie sich nicht betören, wo Christus nicht die Mitte der Wahrheit ist und der Kenntnis, Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft, alles. Wo Christus nicht die Mitte ist, da ist man in der Irre und das Endprodukt wird Chaos und Anarchie sein und Untergang. Wir sehen das nur zu deutlich, in dem Maße, wo unser Land verheidnisiert wird. Wo man Christus verlässt, geht alles unter und drüber. In ihm sind sie verborgen, deshalb wollen wir zu Jesus kommen. Beten Sie zu Jesus. Ich habe heute ganz neu mit Kapitel 1, Vers 24 gerungen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden es. Und dann muss ich fliehen. Herr, tu mir das auch. Bis es dem Herrn endlich gefällt, einem etwas Licht zu schenken. Nach und nach. Und was ist das wohltuend, mit einmal Licht zu kriegen? Beten wir zu Jesus. Er hat den Schlüssel. Er ist der Exeget. Er ist der Ausleger. Er legt ihnen das Verständnis. Er legt ihnen die Texte aus Lukas 24. Er gibt uns Verständnis und Licht. Wir wollen zu ihm kommen. Wozu sagt Paulus dieses? Vers 4. Und dann machen wir Schluss für heute Abend. Ich sage dieses, damit nicht jemand euch überliste. Ein junger Mann sagte vor einiger Zeit, Sie kennen ihn vielleicht, Herr Krause, Michael Tholen, ihm wäre aufgegangen, dass manche Leute eine sehr naive Vorstellung von Irreführung hätten. Die Leute meinen, bei ihnen würde das gar nicht passieren, ja, dass sie irregeführt werden könnte. Das geschieht so schnell und ich bete, dass ich davor bewahrt bleiben möchte. Das kann so schnell geschehen. Denken Sie, stellen Sie sich vor, die Worte sind überzeugend. Die sind begründet, scheinen begründet zu sein. Lesen Sie hier, damit nicht jemand euch überliste mit überzeugenden Worten. Die überzeugen, da ist Logik darinnen. Wenn Sie nicht den Schlüssel haben, können Sie leicht irregeführt werden von einem zum anderen. Wenn dies, dann das und so weiter. Ist doch klar, nicht wahr? Und so weiter und so weiter. So hört man das. Und dann scheint das alles so einfach zu sein. Und dann glänzt es noch und zieht an, ist attraktiv und die Leute sind so freundlich und so weiter. Hutten sagt, Sekten haben oft sehr schöne Nestwärme. Das heißt, es lässt sich da wohl sein in ihrem Kreis. Sie kümmern sich umeinander. Das kommt auch noch hinzu, sehr oft, während das bei uns so oft fehlt, nicht wahr? Nicht immer. Also ich sage dieses, sagt Paulus, damit nicht jemand euch überliste. Beten wir, dass das nicht geschieht. Ich weiß nicht, wer es war, bedauerte, dass in der kirchlichen Liturgie nicht mehr dieses alte Gebet mitgesprochen wurde, dass wir bewahrt bleiben möchten vor Irrlehre. Ich weiß nicht, seit wann das ausgeklammert ist. So könnte es sein, ich weiß nicht. Wird es immer noch gebetet? Gesungen? Auf jeden Fall nicht ernst genommen. Der Herr möchte uns aber vorbewahren. Aber die Bewahrung vor der Unwahrheit, vor der Lüge, ist die Wahrheit. Ja? Deshalb wollen wir uns mit Jesus beschäftigen. Dann sind wir gewappnet, gerüstet. Wir wollen zum Schluss beten. Herr Jesus Christus, wir beten dich an. Du bist der Gott von Ewigkeit her, bis in alle Ewigkeit. Du bist hinter uns in der Geschichte, seit der Schöpfung, besonders seit dem Kreuz. Du bist in unser Leben eingetreten. Du bist jetzt da in unserem Leben, in uns und um uns. Und du stehst vor uns als unsere einzige Hoffnung. Wir beten dich an und bitten dich, dass wir bei dir bleiben dürfen, dass nichts uns von dir ziehen darf. Bewahre uns, Herr. Und werde du uns, Herr, immer lieber. O Herr, ich bitte dich, für jeden Einzelnen hier, dass er in seiner Liebe zu dir zunehmen möchte und dass nichts, auch gar nichts, ihm so lieb sein würde, als du selbst. Amen.